Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich möchte eine Art Vogelperspektive einnehmen, den Blick etwas nach oben richten und die Situation, in der wir uns befinden, in einem etwas größeren Zusammenhang beleuchten. Die Welt ist aus den Fugen. Das ist eine der wenigen Dinge, wo man vielleicht mit den Hauptorganisatoren der Münchner Sicherheitskonferenz einig sein kann. Wir haben es mit einer systemischen Krise meines Erachtens zu tun, die sich auf verschiedenen Ebenen abspielt. Wir haben eine Krise des Erdsystems, des globalen Systems, das unser aller Leben und sämtliche Wirtschafts- und Gesellschaftssysteme, die es geben kann, erhält. Es ist das größte System, über das wir uns sinnvollerweise Sorgen machen können, und es gibt Grund zur Sorge. Ich will von den vielen Punkten, die man dazu sagen könnte, nur einen nennen, der das Klima betrifft. Im Laufe der letzten 2 Jahre sind 2 Studien herausgekommen, die übereinstimmend sagen, dass große Teile des Nahen und Mittleren Ostens im Laufe der nächsten 50 bis 70 Jahre unbewohnbar werden durch die Effekte des Klimawandels, einfach weil es dort zu heiß wird, unerträglich heiß, Wassermangel und vieles mehr. Wir wissen heute schon, dass der Syrien-Konflikt durch den Klimawandel mitverursacht wurde, weil bis zu 1 Million Menschen ihre Heimat verlassen wurden, ihr Land aufgeben mussten, wegen der größten Dürre, seit es in Syrien überhaupt Aufzeichnungen darüber gibt. Wir haben neben der Klima, und das ist nicht nur eine Klimakrise, sondern eine Krise des Lebens auf der Erde, auch eine Krise unseres Wirtschaftssystems, der Weltwirtschaft. Das läuft in den Wirtschaftswissenschaften unter dem Wort säkulare Stagnation. Dieses Wortungetüm sagt einfach, dass der Kapitalismus nicht mehr wirklich rund läuft. Das hat etwas damit zu tun, dass sich der Kapitalismus in gewisser Weise zu Tode gesiegt hat in den letzten 30 Jahren des Neoliberalismus. Es ist sehr erfolgreich gewesen, Arbeitsplätze in Billiglohnländer zu verlagern, die Gewinne in Steueroasen zu verschieben, Gewerkschaften zu schwächen, Löhne zu drücken und vieles mehr. Für einige, die Reichsten und für die großen Unternehmen, war das eine erfolgreiche Strategie, aber für das Gesamtsystem ist das fatal, weil den Leuten einfach am Ende des Tages die Kaufkraft fehlt, um die gesamten Produkte noch zu profitablen Preisen aufzukaufen. Und diese Masse von Produkten muss ja immer weiter wachsen im Kapitalismus, Produkte und Dienstleistungen. Und aus diesem Grund haben wir eine systemische ökonomische Krise, die sich zum Beispiel darin äußert, dass wir über 50% Jugendarbeitslosigkeit in großen Teilen Südeuropas inzwischen haben, von anderen Teilen der Welt ganz zu schweigen, die sich daran äußert, dass die Ökonomie im Wesentlichen die großen Gelder in die Finanzmärkte verschiebt, die Blasen produzieren und die dann platzen. Als Folge davon gibt es eine extrem wachsende Ungleichheit auf der Welt in fast allen Ländern der Erde, und daraus wiederum resultiert das politische Chaos, das wir im Moment sehen. In auch sehr vielen Ländern der Erde, in Europa, in den USA, in Indien, auf den Philippinen und in vielen Teilen der Erde. Darüber hinaus sehen wir auch, dass eine Erzählung Risse bekommt und vor unseren Augen tatsächlich zerfällt, nämlich die Erzählung vom endlosen Fortschritt durch die Gaben der westlichen Zivilisation. Diese Erzählung hat 200 Jahre funktioniert, aber inzwischen ist die Zahl der Menschen, die tatsächlich glauben, dass sie und ihre Kinder ein besseres Leben haben werden, verschwindend gering geworden. Wir haben weiterhin eine Krise der US-Hegemonie. Seit dem Zweiten Weltkrieg sind die USA natürlich die stärkste Macht auf der Welt, militärisch, finanziell und in vielen anderen Gebieten auch. Aber wir sehen, man könnte auch sagen seit dem Vietnamkrieg, aber mindestens seit dem Desaster des Irakkriegs, einen Zerfall der US-Hegemonie. Wir sehen auch einen moralischen Zerfall der US-Hegemonie. Die US-Hegemonie war noch nie schön, aber die Bilder von Abu Ghraib und Guantanamo und so weiter haben tatsächlich die moralische Kompetenz der USA noch sehr weit untergraben. Die Finanzkrise 2008 hat auch die ökonomische Position der USA geschwächt. Und wir sehen uns also vor der Frage, ob wir tatsächlich eine multipolare Weltordnung bekommen oder das ist im Wesentlichen offen. Aber es gibt inzwischen auch mehr Stimmen, die sagen, dass die USA sich in Richtung eines Failed States bewegen. Und das sind nicht irgendwelche Leute, das ist zum Beispiel James Clapper, der Chef der National Intelligence in den USA, der Dachorganisation der amerikanischen Geheimdienste. Es ist Paul Krugman, Wirtschaftsnobelpreisträger, und viele mehr, die davon sprechen, dass die USA aufgrund der extremen sozialen Polarisierung und aufgrund der Tatsache, dass das Vertrauen in die politischen Institutionen in Amerika geradezu in den Orkus gewandert ist, die davon sprechen, dass die amerikanische Gesellschaft möglicherweise sich auf einen Failed State zu bewegt. Die Folge von all diesen systemischen Krisen ist meines Erachtens, dass wir uns in eine chaotische Übergangszeit hineinbewegen, in eine systemische Krise, die mit enormen Gefahren verbunden ist, Gefahren auch von mehr Konfliktpotenzial, von Kriegen, aber die auch Chancen hat. Und darauf will ich im späteren Teil meines Vortrags zurückkommen. Jetzt schauen wir uns aber kurz an, wie diese Krisen von der Münchner Sicherheitskonferenz dargestellt werden. Wir lesen im Munich Security Report, also der Hauptpublikation der Konferenz für dieses Jahr, von dem Begriff Cracks in the Liberal International Order, also Risse in der freiheitlichen internationalen Ordnung. Es ist sehr interessant, dass die Konferenz die Ordnung, die wir seit 1945 haben, die US-regionale Ordnung, als freiheitlich und überhaupt eine Ordnung bezeichnet. Wir müssen uns fragen, Freiheit und Ordnung für wen? Für die 8 Personen, das ist ja schon gesagt worden, die so viel besitzen wie die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung. Für sie ist es bestimmt eine freiheitliche Ordnung. Für die unzähligen Bewohner von Ländern wie Kongo, Iran, Indonesien, Chile, Brasilien und so weiter, deren demokratisch gewählte Regierungen seit 1945 durch Putsche, geheime Operationen von westlichen Geheimdiensten gestürzt wurden mit unermesslichem Leid, das seither daraus folgt. Die Bewohner in Diktaturen von wie Ägypten oder Saudi-Arabien, die seit Jahrzehnten vom Westen gesponsert und aufrechterhalten werden, sind es die Bewohner Afghanistans, Iraks, Libyens oder Somalias, die seit 2001 von einem Krieg gegen den Terror betroffen sind, der unermessliches Leid über diese Länder gebracht hat und unendlich viel mehr Terror erzeugt hat, als je vorher da war? Sind es die Millionen von Menschen, 60 Millionen sind es im Moment, die auf der Flucht sind vor diesen ganzen chaotischen, hergestellten, chaotischen Situationen und von denen Zehntausende an den Grenzen Europas, an der Festung Europa gestorben sind und sterben? Und es ist eben nicht nur Trump, der eine Mauer baut, es ist die Europäische Union, die das auch tut und unermessliches Leid bereits hergestellt hat. Wir dürfen uns auch erinnern, dass diese freiheitliche, diese liberale Ordnung, wie die Münchner Sicherheitskonferenz sagt, in dieser Zeit seit 1945 zwei Methoden bereitgestellt hat, um die Menschheit und große Teile des Lebens auf der Erde auszulöschen: die Atomwaffen und das Klimadesaster. Keine andere Zivilisation hat das bisher zustande gebracht. Diese freiheitliche Ordnung erzeugt Unfreiheit und Chaos auf der Welt. Deswegen müsste sie grundsätzlich geändert werden. Und ich kann das hier nur ganz kurz skizzieren. Wir müssen eine tiefen Transformation der ökonomischen Strukturen anstreben. Ein Abschied von dem Prinzip der endlosen Geldvermehrung. Und dieses Prinzip dominiert Europa und später auch die Welt seit 500 Jahren. Es ist das übergeordnete Prinzip dessen, was ich die Megamaschine nenne, was andere das moderne kapitalistische Weltsystem genannt haben, aus Geld mehr Geld zu machen. Wir brauchen also viel Kreativität und wahrscheinlich lange Kämpfe, um aus dieser tödlichen Dynamik auszusteigen, denn sie ist es auch, die letztlich die Staaten aufeinander hetzt und uns Kriege beschert. Wir müssen uns also auf die Suche nach einer postkapitalistischen Ökonomie, einer Gemeinwohlökonomie, wie immer man sie nennen will, machen. Das bedeutet auch, Abschied vom endlosen Wachstum und einer endlosen Ressourcenausbeutung, die für viele Konflikte maßgeblich verantwortlich ist. Es bedeutet auch Abschied von der Konkurrenz von Nationalstaaten um militärische Dominanz und die Suche nach einer internationalen Ordnung für zivile Kooperation. Und es bedeutet ein Recht auf Migration, eine Ausweitung statt der Einschränkung der Flüchtlingskonvention und der Asylrechte. Wir müssen Klimaflüchtlinge anerkennen nach dem Verursacherprinzip. Die westlichen Industriestaaten sind für den Großteil der Klimaemissionen, der CO2-Emissionen verantwortlich. Und die Menschen, die zum Beispiel in Syrien, aber auch in vielen anderen Teilen der Welt fliehen, weil ihre Länder zerstört werden durch den Klimawandel, sie müssen einen Anspruch darauf haben, in die Länder, die noch vernünftig bewohnbar sind, migrieren zu können. Wir müssen anders über die sogenannten Wirtschaftsflüchtlinge reden. Warum fliehen die denn? Es ist in der Grafik gezeigt worden, wie viel Vermögen es in afrikanischen Ländern gibt und tausendfach so viel Vermögen in Europa und den USA. Das sind keine Wirtschaftsflüchtlinge, das sind Flüchtlinge vor einer kannibalischen Weltordnung, wie John Ziegler es immer wieder gesagt hat. Koloniale und postkoloniale Schulden anerkennen, das bedeutet auch, dass diese Menschen ein Recht haben zu migrieren und ein Recht, anderswo ein menschenwürdiges Leben neu zu beginnen. Ist das alles utopisch? Ja, vielleicht. Aber ich denke, dass die systemische Krise, in die wir uns hineinbewegen, auch bestimmte Chancen bietet. Und darüber will ich jetzt im zweiten Teil reden. Der Zerfall komplexer gesellschaftlicher, hierarchischer Systeme muss nicht gleichbedeutend mit Apokalypse sein. Das Römische Reich zerfiel, ging unter, wie man immer sagt, aber es hat tatsächlich für viele Menschen damals eine Art Befreiung gebracht. Ja, die Sklaverei verschwand aus großen Teilen Europas, diese grauenhaften Militärapparate mit 700.000 Soldaten verschwanden aus Europa. Ich will das Mittelalter nicht idealisieren, ich will damit nur sagen, dass der Zerfall großer hierarchischer Gesellschaftssysteme nicht gleichbedeutend sein muss mit Apokalypse für alle. Aber die Chancen darauf, eine Transformation hinzubekommen, die für die Menschen vorteilhaft ist, eine sozialökologische Tiefentransformation auf den Weg zu bringen, setzt die Abwesenheit von Krieg voraus. Wenn es Krieg gibt, und das ist, glaube ich, etwas, was auch viele Akteure in den sozialen Bewegungen, in den ökologischen Bewegungen vielleicht noch nicht hinreichend erkannt haben. Die meisten wissen es, aber ich sehe auf den Friedensdemonstrationen heute zu wenige Akteure, die sich für soziale Gerechtigkeit einsetzen, die sich für Ökologie einsetzen. Diese Bewegungen sind zerspalten. Wir brauchen also eine neue, viel breitere Friedensbewegung, die sieht, dass all diese Dinge miteinander zu tun haben und ohne einander gar nicht möglich sind. Wir haben eine massive Kriegsgefahr, die durch die Konfrontation mit Russland kommt, aber auch mit China. Und das hat etwas mit der Hegemoniekrise der USA zu tun, die ich schon angesprochen habe. Die große Gefahr besteht, dass die Amerikaner oder die amerikanische Regierung oder die Regierungen nicht bereit sind, eine multipolare Weltordnung zu akzeptieren. Und deshalb auf die letzte Karte, die sie in gewisser Weise haben, auf die militärische Karte, die mehr als die Hälfte des Militärbudgets der Welt geht auf Konten der USA, dass sie auf diese militärische Karte setzen, vielleicht auch auf irrationale Weise. Das ist eine enorme Gefahr. Das sehen wir in Bezug auf Russland, das sehen wir auch in Bezug auf China. Wir sehen der Pivot to Asia, der ist schon unter Obama ein Schwerpunkt gewesen, also der Schwenk des Fokus des amerikanischen Militärs nach Asien. Große Flottenverbände wurden verlegt, schon unter Obama. Die Gefahr dabei ist, dass die Amerikaner versuchen, den Aufstieg der Chinesen als Wirtschaftsmacht, die in absehbarer Zeit die größte Ökonomie der Welt sein werden, mit militärischen Mitteln zu verhindern. Und die chinesische Regierung fürchtet das mit einer gewissen Berechtigung. Es gibt etwa 400 Militärbasen, US-Militärbasen rund um China. Und der Konflikt im südchinesischen Meer dreht sich letztlich auch darum, um die Möglichkeit einer Blockade von Handelswegen. Chinas Ökonomie ist auf den Export angewiesen, auf die Handelswege, die durch das südchinesische Meer hinausführen. Und eine Blockade wäre natürlich fatal für die chinesische Ökonomie, aber natürlich auch für die Weltökonomie. Aus diesem Grund versucht China ein Riesenprojekt gerade, das sich Neue Seidenstraße nennt, Transportwege, Pipelines, Autobahnen, Bahntrassen quer durch den eurasischen Kontinent. Es fahren jetzt schon Züge von Shanghai nach Duisburg. Iran und Pakistan sollen auch an das System angeschlossen werden. Und einer der Hintergründe ist, einer solchen möglichen Blockade zu entgehen. Wie immer man darüber denkt, aber man sieht, dass die Chinesen ihren Hauptfokus nicht auf militärische Konfrontation legen. Das können sie auch gar nicht, aber das wollen sie meines Erachtens auch nicht. Und das hat damit zu tun, dass China ein etwas anderer Akteur auf der Weltbühne ist. Das hat mit der chinesischen Geschichte zu tun. Bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts hatte China eine prosperierende, nicht kapitalistische Marktökonomie und ein relativ friedliches System in Ostasien aufgebaut, das über etwa 500 Jahre relativen Frieden hergestellt hat. Die Aktivitäten des Militärs beschränkten sich im Wesentlichen auf Grenzsicherung. Es gab also nicht diese expansive Dynamik, wie sie Europa in dieser Zeit entfaltet hat. Diese aggressive, expansive Dynamik. China hat eine andere Tradition und von der sehen wir, obwohl China natürlich heute Teil des kapitalistischen Weltsystems ist, immer noch Spuren und es gibt Anlass zur Hoffnung. Es gibt Anlass zu der Hoffnung, dass es tatsächlich nicht, wie bisher immer in der Geschichte der 500 letzten Jahre, dass es, wenn ein neuer Hegemon oder ein potenzieller Hegemon aufsteigt, dass es zu einem gewaltigen militärischen Konflikt kommt, wie es der Fall war, als das britische Empire aufstieg, wie es der Fall war, als das amerikanische Empire aufstieg. Europa spielt in dieser Situation eine ganz entscheidende Rolle. Und wir stehen hier wirklich an einem Scheideweg. Es ist schon angemerkt worden, dass die Wahl von Donald Trump als Vorwand genommen wird, Europa aufzurüsten, Deutschland aufzurüsten. Das Rüstungsbudget soll auf 2% des Bruttoinlandsproduktes heraufgeschraubt werden. Es ist sogar von deutschen Atombomben die Rede in völlig unverantwortlicher Weise. Das ist die eine Möglichkeit, sich in diese militärische Eskalation hineinziehen zu lassen. Und das ist mit Sicherheit eine tödliche Option in der chaotischen Situation, in der wir uns befinden und die mit Sicherheit noch chaotischer werden wird. Die andere Option, die wir haben, ist eine zivile Rolle für Europa, für Deutschland und andere Länder einzunehmen. Unter anderem in einer Partnerschaft mit China. Denkbar ist zum Beispiel ein eurasisch-afrikanisches Sicherheitssystem nach dem Vorbild der OSZE statt der NATO. Die NATO ist ja... Die NATO beruht auf einer exklusiven Logik und einer militaristischen Logik und die OSZE beruht auf einer etwas anderen Logik. Interessanterweise wird die OSZE relativ brach liegen lassen. Die letzten Gespräche sind ergebnislos vertagt worden und in die NATO fließen die ganzen Gelder. Wir brauchen also einen radikalen Schwenk. Wenn man eine solche Zusammenarbeit mit Russland und China sucht, bedeutet das nicht, dass man eine russische und chinesische Regierung, autoritär wie sie sind, mögen muss. Entspannungspolitik bedeutet nicht, dass man alles, was auf der anderen Seite einer Grenze stattfindet, gutheißen muss. Entspannung bedeutet ja gerade, dass da, wo Differenzen sind, man trotzdem dafür sorgt, dass man sich nicht gegenseitig umbringt. Das ist die Voraussetzung für alles andere. Im Nahen Osten gibt es große Möglichkeiten, für Frieden zu sorgen. Aber ich frage mich, wo sind denn die zivilen Initiativen? Wo ist zum Beispiel der Ruf nach einem Stopp aller Waffenlieferungen in die Region? Noch immer beliefern wir Saudi-Arabien und aus Saudi-Arabien gehen die Waffen direkt zum IS und in andere, zu anderen Konfliktparteien. Was ist aus der Idee einer Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit im Nahen und Mittleren Osten geworden? Diese Initiative gibt es. Die wenigsten haben tatsächlich davon gehört, auch weil unsere Journalisten sehr selten darüber berichten. Herr Steinmeier, unser ehemaliger Außenminister und jetzt Bundespräsident, hat sich vor 2 Jahren zum Beispiel dafür ausgesprochen, aber da ist nicht viel daraus hervorgegangen. Da müssen die Energien reingehen. Wie wäre es mit der Idee eines Marshallplans für den Nahen und Mittleren Osten? Auch als Reparation für die gewaltigen Verbrechen und Schäden, die dieser Region durch 200 Jahre westliche Interventionen und koloniale Ausbeutung angetan wurden. Was ist mit der Idee einer atomwaffenfreien Zone des Nahen und Mittleren Ostens? Auch diese Initiative gibt es tatsächlich. Sie ist bisher nur nicht weit gekommen, unter anderem, weil Israel das boykottiert. Sanktionen gegen Saudi-Arabien wegen Waffenlieferungen. Es gibt sehr viele Möglichkeiten, auf andere Weise in der Region Frieden zu schaffen, zumindest mittel- und langfristig. Rüstungsreduktion. Wir sind im Wahlkampfjahr. Das muss ein Wahlkampfthema werden, die Waffenexporte zu stoppen als drittgrößter Waffenexporteur. Ja. Abschaffung von Atomwaffen. Ich habe mal eine Umfrage gemacht, so im Bekannten- und Freundeskreis, wer die Organisation ICAN kennt. Sonst kennt sie kaum jemand, selbst von politisch Interessierten. Es ist möglicherweise die wichtigste Organisation der Welt, denn sie kämpft seit Ewigkeiten dafür, dass Atomwaffen abgeschafft werden. Tatsächlich gibt es Erfolge. Am 23.12. letzten Jahres, kurz vor Weihnachten, hat die UN-Vollversammlung beschlossen, einen Verhandlungsprozess für die Abschaffung, sofortige Abschaffung von Atomwaffen auf den Weg zu bringen. Im Vorfeld haben allerdings die USA ihren Verbündeten aufgefordert, den Prozess zu boykottieren. Ich zitiere aus dem NATO-Papier, das auf einen amerikanischen General zurückgeht. Anstrengungen, Zitat, Verhandlungen über eine rasche Abschaffung von Atomwaffen zu beginnen, stehen im Widerspruch zur NATO-Politik, Zitat Ende. Deutschland hat gehorsam gegen diese Resolution zur Abschaffung der Atomwaffen gestimmt. Die Begründung ist absurd. Ne? Sie sagen, ja, wir sind irgendwie gegen Atomwaffen, wir wollen eine atomwaffenfreie Welt, aber nicht jetzt. Ne? Und es hat über diese Dinge, und das ist wirklich bemerkenswert, sie gehen unser aller Überleben an. Das müsste Nummer 1 Thema sein, 20.15 Uhr bei Anne Will, das müsste in den Nachrichten Nummer 1 Thema sein. Über diese Abstimmung habe ich nichts gelesen. Und wir brauchen ein Verbot von Kriegsrobotern, den sogenannten Lethal Autonomous Weapon Systems, also tödlichen autonomen Waffensystemen. Das sind also diese ganzen Drohnen und Tötungsmaschinerien, die außer Rand und Band kommen können und enorme Gefahren darstellen. Und die deutsche Regierung hat derzeit eine butterweiche Position dazu. Um diese Dinge zu erreichen, brauchen wir tatsächlich eine neu belebte, neu gestärkte Friedensbewegung, die sich verbündet mit der Klimabewegung und den sozialen Bewegungen für soziale Gerechtigkeit. Wir müssen über unsere Milieugrenzen hinausgehen. Ich beobachte das immer wieder in politischen Verhältnissen. Wir sind alle in Blasen drin. Wir kennen Leute, die unserer Meinung sind. Und es ist, glaube ich, eine ganz wichtige Anstrengung, dass wir über diese Milieus hinausgehen, auch die Sprache anderer lernen. Wir haben unsere eigenen Codes, unsere eigene Sprache, uns die Mühe machen, zu gucken, was macht überhaupt, sagen wir mal, die Verdi-Betriebsgruppe, die gegen eine Krankenhausprivatisierung ist. Vielleicht gibt es da Gemeinsamkeiten. Wir müssen also eine breite Plattform bilden, um unsere Anliegen. Ja, ich bin gleich fertig. Um unsere Anliegen in dieser extrem brenzlichen und kritischen Situation, wo überall aufgerüstet wird, durchsetzen zu können. Und wir brauchen Friedensjournalismus. Johann Galtung, der Begründer der Friedens- und Konfliktforschung, hat diesen Begriff geprägt. Wir brauchen ihn mehr denn je. Friedensjournalismus heißt zum Beispiel darüber zu berichten, dass es eine UN-Initiative gibt zur Abschaffung der Atomwaffen. Friedensjournalismus heißt, Falschberichterstattung oder einseitige Berichterstattung zu korrigieren, indem man zum Beispiel über die Vorgeschichte des Ukraine-Konflikts und vieles Dinge erfährt, die wir sonst selten erfahren. Wir brauchen einen Journalismus, der tatsächlich nicht einfach nur zusammenhangslose Bilder von Konflikten zeigt und die, wie viel waren es, 23.000 PR-Agenten, die im Pentagon arbeiten, deren Material verwertet, sondern wir brauchen unabhängige Medien. Und aus diesem Grund habe ich auch vor mittlerweile 7 Jahren Kontext TV mitbegründet, ein unabhängiges Nachrichtenmagazin, das sich mit diesen und vielen anderen Themen beschäftigt. Aber wir brauchen viel mehr davon. Wir brauchen eine sehr breite Basis. Und wir sind auch dabei zu überlegen, einen europäischen Fernsehsender zu gründen, der diese Themen und andere behandelt. Vielen Dank.